Deutschland sieht sich gerne als Exportnation.
Made in Germany muss auch in Zukunft weltweite Maßstäbe setzen und dafür werden wir die politisch richtigen Rahmenbedingungen schaffen.
Nur bei einem deutschen Exportschlager, da ist die Sache etwas komplizierter. Der deutsche Panzer. Die deutsche Rüstungsindustrie hat 2024 so viel exportiert wie noch nie, unter anderem in die Ukraine und nach Israel. Mit dem Experten für deutsche Außen- und Sicherheitspolitik aus dem ARD-Hauptstadtstudio Tim Aßmann schauen wir heute darauf, wer eigentlich entscheidet, welche Staaten deutsche Rüstungsgüter wie Panzer, U-Boote oder Waffen kaufen dürfen. Denn dafür gibt es strenge Regeln. Eigentlich. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Montag, der 21. Juli. Hallo Tim, herzlich willkommen.
Hallo Elena, schön, dass ich dabei sein kann.
Tim, mit der deutschen Wirtschaft läuft es ja jetzt gerade insgesamt nicht so super gut, aber eine Industrie, die Rüstungsindustrie, die boomt.
Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung die Ausfuhr von Kriegswaffen und militärischer Ausrüstung in Höhe von gut 13 Milliarden Euro genehmigt. Das ist so viel wie nie zuvor.
An welche Länder liefert Deutschland denn eigentlich die Waffen?
Ja, also wenn man sich die Werte für 2024 anguckt, dann ist man im ersten Moment so ein bisschen verwirrt. Also auf Platz 1 ist die Ukraine mit 8,1 Milliarden. Das erklärt sich natürlich dadurch, dass Deutschland eines der größten Unterstützerländer, das zweitgrößte nach den USA ist, wenn es darum geht, der Ukraine eben militärisch zu helfen in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Platz 2 ist dann aber schon Singapur. Und dann denkt man sich ja, Singapur, wieso? Ja. Es ist eben so, dass Deutschland an NATO- und EU-Staaten relativ problemlos liefert und an Länder, die sozusagen gleichgestellt sind, und das sind mit Blick auf deutsche Rüstungsexporte, vor allem Korea und eben Singapur, liefert man auch und eben auch viel. Und Singapur hat unter anderem auch U-Boote aus Deutschland bekommen. So erklärt sich dieser extrem hohe Wert. Und wenn wir dann aber durchgehen, dann sehen wir noch Länder wie die Türkei, das ist ein NATO-Land, also NATO und EU-Staaten, da sagt man, okay, das passt mit den Werten, das sind ja auch militärische Partner von uns. Aber es gibt eben auch die sogenannten Drittstaaten. Da wäre zum Beispiel Algerien eins oder eben auch Ägypten, an das wir mal liefern, oder Saudi-Arabien. Und das sind Staaten, wo eben dann nochmal genauer drauf geguckt wird, was man da liefert und vor allem, ob man liefert.
Wie entschieden wird, wer deutsche Waffen bekommt und welches Land auch nicht, darüber sprechen wir gleich noch, Tim. Zunächst aber mal 13 Milliarden Euro. Für diese Summe hat Deutschland 2024 Waffen exportiert. Ein ziemlicher Batzen. Wo steht Deutschland da als Waffenexportnation im internationalen Vergleich?
Man muss einfach sehen, dass die Rüstungsexportberichte, also das, was an Rüstungsgütern geliefert wird, in diesem Fall aus Deutschland, natürlich ein Spiegel sind der Nachfrage und damit auch ein Spiegelbild der Weltlage. Und wir leben ja leider in furchtbar unruhigen, kriegsbestimmten Zeiten, in denen Länder der Meinung sind, sie müssen in ihre Armeen mit ganz unterschiedlichen Motiven, zum Teil ja eben auch, um selber anzugreifen, Stichwort Russland, investieren. Und das spiegelt sich so natürlich in diesen Exportbilanzen wieder. Deutschland ist regelmäßig so im Bereich 4, 5 der exportstärksten Länder. Das hat aber eben auch damit zu tun, und auch da muss man eben so ein bisschen weg von der reinen Zahlenbetrachtung, dass Deutschland vielleicht nicht unbedingt am meisten Waffen liefert, wenn man sich Waffen jetzt ganz banal als Schusswaffen vorstellt oder als Geschütze oder so, sondern eben viele Rüstungsgüter, viele Kriegswaffen auch, die sehr hochwertig und sehr groß und sehr teuer sind. Also U-Boote oder Panzer. Das sind natürlich alles Waffensysteme, die sehr viel Geld kosten und damit eben dann die Bilanzen auch hochtreiben. Andere Länder exportieren dann vielleicht vor allem Kleinwaffen und Munition, was ja in vielen Konflikten auch eine extrem tödliche Wirkung haben kann.
Und wie läuft denn so ein Waffendeal oder so ein Rüstungsdeal eigentlich ab? Ruft da jemand aus irgendeinem Land bei, ich sag jetzt mal, Rheinmetall an oder schickt einen Fax und sagt, ich hätte gerne 10 Panzer zum Preis von X und ein paar Monate später wird der dann fertig gebaut geliefert? Wie läuft das ab?
Also wenn uns jetzt gerade hier die Chefetage von Rheinmetall oder von irgendeinem anderen Unternehmen zuhört, dann hätten die jetzt schon ziemliche Schockstarre bekommen und entgleiste Gesichtszüge, weil sie natürlich den Begriff Deal hier einfach mal ablehnen.
Mhm.
Und sagen, nein, wir machen ganz seriöse Geschäfte, das ist nichts Basarmäßiges. Natürlich sind trotzdem Waffen- und Rüstungsgeschäfte eine sehr sensible Geschichte, über die man auch nicht wahnsinnig häufig oder wahnsinnig laut öffentlich redet. Noch zumal über die Geschäfte, die vielleicht mit Staaten stattfinden, die im Bereich Menschenrechte und so eher kritisch zu betrachten sind. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass es dafür schon Verfahren gibt. Und die Unternehmen, die sich in Deutschland daran beteiligen, eben auch Wert darauf legen, dass sie diese Verfahren einhalten. Also nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel. Du hast ja schon gesagt, Staat X will eine Zahl von Panzern Y kaufen. Dann würde erst einmal vielleicht sogar dieser Staat schon mal diplomatisch über Kanäle fragen, liebe Bundesregierung, kriegen wir dafür ein Go? Ganz sicher aber würde das Unternehmen, das diese Panzer produzieren soll, das machen. Und da gibt es wirklich festgelegte Wege. Zuständig ist das Bundeswirtschaftsministerium. Es gibt ein Außenwirtschaftsgesetz, in dem das Ganze geregelt ist. Und da kann man unter anderem eine Voranfrage stellen. Die wäre wahrscheinlich nicht mal der erste Schritt, sondern man würde erstmal eben schon so ein bisschen bilateral hintenrum fragen, naja, kann das überhaupt gehen? Aber wenn man das Gefühl hat, ja, wir können das mal versuchen, dann kommt die Voranfrage. Aus der wird dann bei positiver Reaktion irgendwann mal eine Anfrage. Dann ist das Ganze schon sehr konkret und es sollen Verträge unterzeichnet werden. Bevor das eben passiert, will man wissen, dürfen wir wirklich exportieren in dieses Land? Und darüber muss dann die Bundesregierung entscheiden.
Okay, und wer muss alles sein Einverständnis geben, damit ein deutsches Unternehmen Waffen an einen anderen Staat verkaufen darf?
Federführend ist dann immer das Bundeswirtschaftsministerium. Da gibt es Experten dafür, aber die holen zum Beispiel dann eben auch die Meinung ein von anderen Ressorts innerhalb der Bundesregierung. Also wir reden ja hier bei 11KM gerade eher über die kritischen Sachen, über das, wo man sagt, oh, Waffenexporte dahin, dorthin, das ist irgendwie schwierig. Die Bundesregierung hat sich ja selber eben auch die Vorgabe gegeben, dass Menschenrecht und die Einhaltung desselbigen eine sehr zentrale und sehr wichtige Rolle spielen dabei, ob man Rüstungsexporte genehmigt oder nicht. Stabilität in der Region ist natürlich auch noch so ein Faktor. Also da würde dann die Meinung eingeholt werden, zum Beispiel vom Entwicklungsministerium oder vom Auswärtigen Amt. Wie schätzt ihr das ein? Können wir in dieses Land Panzer exportieren? Wir bleiben mal bei dem Beispiel. Und könnten die vielleicht gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden? Könnten die genutzt werden, um einen Nachbarn zu überfallen? All das wird irgendwie berücksichtigt und am Ende führt man dann diese Meinung zusammen. Und dann kommt der Bundessicherheitsrat zusammen, trifft sich. Das ist ein Gremium aus Kanzler und Ministern. Nicht allen Ministern des Kabinetts, sondern eben den Zuständigen. Und die sagen dann gemeinsam, ja, okay, machen wir. Oder machen wir auch nicht. Und dann kommt eben eine Genehmigung oder auch keine.
Und wenn es dann zur Genehmigung kommt, wer legt denn dann eigentlich so die Preise für Waffen und Panzer fest? Machen das die Unternehmen oder macht das auch der deutsche Staat?
Nein, das macht nicht der Staat. Das regelt Angebot und Nachfrage. Das ist auch nicht Teil zentrales Prüfkriterium bei diesem Genehmigungsverfahren. Sondern da geht es einfach darum, ist es in unserem Interesse, können wir es verantworten, dorthin zu liefern? Also da fließen ja eben sehr viele Sachen mit ein. Aus deutscher Sicht wird beurteilt, ob man dieses Geschäft genehmigen kann. Und da hat sich, glaube ich, über die Jahrzehnte auch jetzt ein bisschen was verändert.
Was hat sich denn verändert, wenn wir in die Historie der deutschen Waffenexporte gucken?
Ja, wenn man sich das eben anguckt, wo das ja herkommt, dann war das natürlich eine Rüstungsindustrie, die sich in den Jahrzehnten nach der deutschen Staatsgründung stark darauf konzentriert hat, die eigene Armee, also die Bundeswehr, auszustatten und eben verbündete Armeen.
Die ersten Waffen kamen aus Amerika. Panzer und Flugzeuge, Maschinengewehre und Pistolen, Helme, Hubschrauber und Haubitzen wurden in deutschen Häfen ausgeladen. Aber seit kurzem produziert Deutschland selber Waffen. Paradestück der Leopard. Er soll der neue Standardpanzer der Bundeswehr werden.
Aber schon 1971 wurde dann eben auch festgelegt, also für Rüstungsexporte gelten für uns ganz klare Maßstäbe. Wir liefern nicht in Krisen- und Spannungsgebiete. Unsere Kunden sind zunächst die NATO-Armeen. An Drittstaaten liefern wir vor allem an Staaten, wo wir dann eben sicherstellen über Genehmigungsverfahren, dass dort Menschenrechte zum Beispiel eingehalten werden. Man hat sich also Grundsätze gegeben. Die gelten weiterhin. Aber genauso alt wie die Geschichte dieser Grundsätze ist eben auch die Diskussion über jeweils Einzelfälle, in denen dann gesagt wird, na also das ist jetzt mit den Grundsätzen vielleicht doch nicht vereinbar. Also diese Grenzfälle, die hat es immer wieder gegeben. Es gab ja in der Zeit nach dem Kalten Krieg die Situation, dass viele Armeen, also die klassischen Kunden der deutschen Rüstungsindustrie, NATO-Armeen vor allem, abgerüstet haben. Die haben weniger gebraucht, weil die Lage aus ihrer Sicht friedlicher war. Das heißt, den Rüstungsunternehmen fehlten Kunden. Und dann kamen natürlich Länder als Kunden in Betracht, über die man vielleicht vorher gar nicht so sehr nachgedacht hat. Also Länder zum Beispiel im Nahen Osten, wo die Menschenrechtslage nicht so ganz einfach zu beurteilen ist. Vielleicht erinnert sich mancher noch an die Geschichte mit den Panzern für Saudi-Arabien, wo ja damals in Deutschland auch sehr gestritten wurde.
Die scheidende schwarz-rote Bundesregierung gerät erneut wegen der Genehmigung von Rüstungsexporten in die Kritik. Im Zentrum dabei Geschäfte mit Saudi-Arabien.
Das war 2017.
Linkspartei, Grüne und FDP halten das nicht für regelkonform, unter anderem, weil die Saudis in den Bürgerkrieg im Jemen verwickelt sind.
Diese Kunden wurden für die deutsche Rüstungsindustrie wichtiger als Abnehmer und damit natürlich auch in der Konsequenz wichtiger für den Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland. Offiziell ist Wirtschaft kein Kriterium dabei, ob man das nun genehmigt oder nicht. Aber selbstverständlich machen sich Politiker bei ihren Entscheidungen auch davon nicht frei. Das wissen wir.
Einen Exportstopp für deutsche Waffen nach Saudi-Arabien gab es später dann doch noch. Ende 2018, nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi. Seit Anfang vorigen Jahres ist der Stopp aber auch wieder aufgehoben.
Ist Saudi-Arabien der richtige Partner für Deutschland? Dieser Frage muss Vizekanzler Robert Habeck gerade nachspüren bei seinem Besuch in Riad. Obwohl, auf gewisse Weise ist die Frage schon beantwortet. Denn prompt ist Habeck bei den Saudis, gibt die Bundesregierung bekannt, erstmals seit Jahren wieder Waffen in größerem Umfang in den Golfstaat liefern zu wollen. Es geht um 150 Raketen des Typs Iris-T.
Wie kommt denn das eigentlich dazu? Hält sich Deutschland da nicht an die eigenen Grundsätze oder bricht sogar die eigenen Regeln?
Das würde ich nicht sagen. Da sind zum Teil dann in der Gesamtabwägung Entscheidungen getroffen worden, wo eben klar ist, dass man die dann auch weiterhin kritisch diskutieren wird. Also dieses Panzergeschäft damals mit Saudi-Arabien. Da haben natürlich wirtschaftliche Interessen durchaus auch eine Rolle gespielt. Es gab sicherlich durchaus auch von einzelnen Beteiligten einen etwas laxen Umgang, aber ich würde nicht sagen, dass es ein Grundsatzproblem gibt. Was es natürlich immer gegeben hat, sind Unternehmen, die versuchen, bestehende gesetzliche Regelungen zu umgehen. Das wird aber geahndet. Ich würde nicht sagen, dass grundsätzlich Deutschland ein Problem hat, aber wenn man Waffen exportiert, und die Bundesregierung sagt ja, wir sind bereit, das in engen Grenzen auch an Drittstaaten zu tun und zum Beispiel auch die Frage mit einbezieht, ist es in unserem Interesse, ein Land wie Saudi-Arabien als Stabilitätsanker in der Region, so wird es ja von manchen gesehen, zu stärken und deswegen liefern wir Waffen, das steht dann halt zum Teil eben gegen dieses Menschenrechtsargument. Also da merkt man die widersprüchlichen Interessen.
Ich erinnere mich dann auch sofort an Skandale, zum Beispiel, dass Heckler und Koch Waffen in Mexiko eingesetzt wurden, Sig Sauer Waffen in Kolumbien. Wie überwacht denn eigentlich der deutsche Staat, wo die Waffen am Ende landen und auch eingesetzt werden?
Jedes Beispiel Heckler und Koch ist vielleicht ein ganz gutes, um mal Anspruch und Wirklichkeit bei der sogenannten Endverbleibskontrolle, das ist das, worüber wir jetzt hier reden, zu schildern. Also der deutsche Waffenhersteller Heckler und Koch hatte die Genehmigung, Sturmgewehre nach Mexiko zu exportieren. Allerdings nur in bestimmte Bundesstaaten des Landes Mexiko, weil man Angst hatte seitens der Genehmiger, also seitens der Bundesregierung, dass die Waffen sonst in Konflikten, in zivilen Konflikten, zum Beispiel im Bundesstaat Chiapas, da gab es eine Art Aufstand, eingesetzt werden könnten. Also man wollte sicherstellen, dass diese Waffen nicht für Zwecke eingesetzt werden, die man selber nicht billigt, wo man also sagt, nein, das verstößt gegen unsere Grundsätze. Heckler und Koch hat dann aber wissentlich, es gab auch eine Gerichtsentscheidung dazu, diese Waffen eben auch woanders hingeliefert. Also in die Bundesstaaten, die eigentlich nicht genehmigt gewesen wären. Das ist dann aufgeflogen.
Im Prozess um Waffentransporte der Rüstungsfirma Heckler und Koch nach Mexiko sind zwei frühere Mitarbeiter zu Bewährungsstrafen von 17 und 22 Monaten verurteilt worden. Drei weitere Angeklagte wurden vom Landgericht Stuttgart freigesprochen. Das Unternehmen muss ein Bußgeld in Höhe von 3,7 Millionen Euro zahlen.
Und es schildert eben die Schwierigkeit dieser Endverbleibskontrolle. Das heißt, wenn ein Land Rüstungsgüter kauft von deutschen Unternehmen, dann muss sichergestellt sein, da wird eine entsprechende Erklärung abgegeben, dass diese Güter auch dort in diesem Land verbleiben und nicht woanders hinkommen oder eben nicht für Zwecke eingesetzt werden, für die sie eigentlich eben nicht genehmigt wurden. So. Und das ist natürlich in der Durchsetzung schwierig. Es gibt seit einigen Jahren Verfahren, das evaluiert wurde, mit dem man also das vor Ort dann auch wirklich nochmal kontrollieren kann, wirklich mit Inspekteuren. Das soll jetzt ausgebaut werden, hat aber bisher natürlich die Schwierigkeit, dass das alles sehr, sehr umfangreich ist und man dann meistens eher Stichprobencharakter hinbekommt.
Lass uns nochmal zurückkommen auf die Regeln, an welche Staaten Deutschland Waffen liefert und an welche nicht. Gibt es da absolute Red Flags, Länder, Staaten, an die Deutschland auf gar keinen Fall Waffen liefern würde?
Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass es eben diese Regeln gibt, die man sich gegeben hat und die werden im Grundsatz auch eingehalten. Krisen und Spannungsgebiete, autoritäre Staaten sind tabu. Gleichzeitig hält man sich auch an Waffenembargos, die man eben politisch unterstützt und deren Absichten man teilt. Iran ist so ein Stichwort. Nordkorea selbstverständlich. Auch China infolge des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens, Tiananmen, da hat man dann eben auch gesagt, das machen wir nicht, da schließen wir uns eben einem von Europa verhängten Waffenembargo an. Allerdings gibt es eben auch den Fall, da ist sicherlich die Ukraine das aktuellste Beispiel, dass man eben sagt, das ist ein Konflikt, indem wir sehr bewusst die Entscheidung treffen, dem angegriffenen Land, der Ukraine, militärische Unterstützung zu leisten. Deswegen macht man das.
Mit dem Krieg in der Ukraine hat sich ja auch das gesellschaftliche und politische Standing der deutschen Rüstungsindustrie verändert. Dazu haben wir übrigens auch schon eine 11KM-Folge aufgezeichnet. Die heißt Rheinmetall, gute Panzer, schlechte Panzer.
Oder anderes Beispiel, Israel. Eigentlich würde man ja sagen, wir liefern nicht in Kriegsgebiete und in Spannungsgebiete, also liefern wir dahin nicht. Aber im Fall Israel sagt man eben, das ist ein Staat, dessen Existenz zu sichern wir uns eben auch als politische Maßgabe gemacht haben, also liefern wir dahin.
Die Partnerschaft, die seit einigen Jahrzehnten zwischen Deutschland und Israel besteht, sie ist ein Wunder. Für uns, für die Bundesrepublik Deutschland folgt daraus, Existenz und Sicherheit des Staates Israel sind und bleiben unsere Staatsräson.
So kann man sagen, es gibt Regeln, die sind auch, ich würde sagen, nicht löchrig. Die werden auch angewandt, aber es gibt eben auch Ausnahmen davon.
Tim, lass uns beim Thema Israel einmal tiefer reingehen. Du bist ja nicht nur Sicherheitsexperte, sondern auch ehemaliger Israel-Korrespondent. Seit wann liefert Deutschland denn eigentlich Waffen an Israel und warum?
Deutsche Waffenexporte an Israel gibt es seit Jahrzehnten. Das ist ja auch immer schon eine Beziehung gewesen, in der Deutschland sich schon bevor Angela Merkel das zur deutschen Staatsräson erklärt hat, dazu verpflichtet hat, Israel eben auch dabei zu unterstützen, sich verteidigen zu können. So, das hat eine lange Tradition. Ich glaube, sehr, sehr viele in Deutschland wissen vielleicht um die Tradition mit den U-Boot-Lieferungen. Das ist insofern auch ein ganz gutes Beispiel. Also da werden deutsche U-Boote an Israel geliefert, läuft schon sehr lange. Das ist tatsächlich ja ein Waffensystem, wo man sagen kann, das nutzt Israel, um seine Existenz als jüdischer Staat gegenüber Feinden von außen zu verteidigen. U-Boote braucht man nicht, um zum Beispiel die Besatzung im Westjordanland durchzusetzen oder um Krieg in Gaza zu führen. Also das sind Rüstungsgüter, die so gesehen ganz klar zu diesem deutschen Bekenntnis passen, zur Staatsräson. Aber natürlich hat es auch und gibt es auch weiterhin vieles andere. Also nehmen wir zum Beispiel mal den Hauptkampfpanzer der israelischen Armee. Merkava heißt der, da ist sehr viel Made in Germany drin. Ja, Getriebe, Kanonenrohr, Kette, Optik, so überall haben deutsche Unternehmen waren oder sind sie eben beteiligt. Das heißt, Ersatzteile müssen da auch immer wieder geliefert werden. Also Israel bezog immer schon in vielen Bereichen Rüstungsgüter aus Deutschland. Gleichzeitig liefern israelische Unternehmen aber eben auch Rüstungsgüter nach Deutschland.
Welche denn?
Also ganz, ganz prominent ist das Raketenabwehrsystem RO3. Das kauft Deutschland von Israel, um sich damit gegen sehr weitreichende Raketen verteidigen zu können, eben konkret gegen Bedrohung aus Russland. Das soll jetzt dann bald sogar geliefert werden. Das ist ein ganz prominentes Beispiel dafür, was eben israelische Rüstungsindustrie an Deutschland liefert.
Weiß man denn eigentlich, ob deutsche Waffen im Gazastreifen auch zum Einsatz kommen? Der Krieg im Gazastreifen, der ging ja los durch den Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober vor 2 Jahren. Und als Reaktion auf den Angriff geht Israel seither massiv in den Palästinensergebieten vor. Die internationale Kritik daran, die ist mittlerweile groß und Israel hat deutsche Rüstungsgüter. Nutzen Sie die dafür auch? Ganz konkret gefragt, töten deutsche Waffen im Gazastreifen?
Also es kommen im Gazastreifen Waffensysteme zum Einsatz, an denen Deutschland beteiligt ist. Und ganz konkret fällt mir da natürlich vor allem dieser Kampfpanzer ein, an dem eben, also der ist eine israelische Produktion, aber an dem ist eben auch sehr viel Deutsch. Und für den braucht man auch deutsche Ersatzteile. Und ja, das ist ein Waffensystem, das im Gazakrieg konkret eingesetzt wird.
Anfang Juni, da gab es eine Umfrage, einen ARD-Deutschland-Trend. Etwa 3/4 der Befragten haben sich da dafür ausgesprochen, Waffenlieferungen an Israel zu begrenzen oder sogar vollständig zu stoppen. Könnten solche Stimmungen und Meinungsbilder vielleicht doch dazu führen, dass sich die deutsche Haltung da nochmal verändert, also bezüglich Waffenlieferungen nach Israel?
Deutschland fühlt sich aufgrund der eigenen Geschichte und wie ich finde sehr nachvollziehbar verpflichtet, Israel in seiner Existenzsicherung zu unterstützen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass der Staat Israel sich gegen seine Feinde von außen verteidigen kann. Dazu braucht er Waffen und Deutschland bekennt sich dazu, ihm diese, dem Staat Israel diese Waffen auch zu liefern. Nun haben wir aber eben die Lage, dass das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser in Deutschland von der Bevölkerung äußerst kritisch betrachtet wird. Insgesamt ja auch der Vorwurf im Raum steht, dass da Völkerrechtsverletzungen begangen werden und dass deswegen diese Lieferungspolitik auf dem Prüfstand steht. Also dass das Folgen hat, glaube ich, hat man tatsächlich schon gesehen. Denn in diesem Zeitfenster, das du gerade beschrieben hast, als diese Umfragewerte kamen, da hat ja der deutsche Außenminister Johann Wadephul dann auch gesagt, also man werde jetzt prüfen lassen, ob Israel im Gazastreifen Völkerrechtsverletzungen begeht und dann werde man das Ergebnis dieser Prüfung in die Abwägung mit einfließen lassen, wenn man über Rüstungsexporte nach Israel entscheidet.
Israel ist mit dem Terror von Hamas konfrontiert. Der dauert an. Die Geiseln sind nach wie vor in Haft. Sie werden nicht freigelassen. Noch nicht einmal Leichen werden freigegeben. Und deswegen muss Deutschland wissen, wo es steht, an der Seite des Staates Israel. Dass die deutsche Politik eine Politik ist, die sich daran orientiert, aber natürlich auch am Völkerrecht und am humanitären Völkerrecht, ist keine Neuigkeit, die ich verkünde oder die ich auch in der vergangenen Woche gesagt habe. Und das gilt für alle Politikbereiche, selbstverständlich auch für den Bereich der Waffenlieferung.
Konkreter geworden ist dann noch der Koalitionspartner. Wadephul ist ja von der CDU, aus der SPD wiederum. Da wird dann zum Beispiel gesagt, also Kriegswaffen, die wir liefern, Rüstungsgüter, die wir liefern, die im Gazakrieg eingesetzt werden können, die sollten wir nicht mehr liefern.
Die humanitäre Katastrophe für die palästinensische Zivilbevölkerung dürfe nicht mit deutschen Waffen verlängert werden, sagte etwa der SPD-Außenpolitiker Stegner dem Stern. Er warf der Regierung von Premier Netanyahu vor, das Völkerrecht zu brechen.
Und deswegen kann das durchaus sein, dass in diesen Abwägungsprozessen vielleicht wirklich mal die Entscheidung getroffen wird, also das liefern wir jetzt gerade nicht. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, das wissen wir jetzt nicht, aber wir denken jetzt einfach mal laut nach, dass vielleicht bei kritischen Ausfuhren an Israel die Genehmigung, der Antrag jetzt gerade gar nicht gestellt wird, sondern man vielleicht wartet, bis sich die Situation insgesamt möglicherweise ein bisschen entspannt hat, einfach nicht mehr so ist und entlässt die Bundesregierung damit aus dem Problem, sich jetzt damit befassen und das entscheiden zu müssen. Also das kann natürlich auch sein, dass vielleicht diese kritischen Entscheidungen jetzt gar nicht auf den Tisch des Bundessicherheitsrates kommen. Wissen tun wir das nicht, denn der Bundessicherheitsrat tagt geheim und entscheidet geheim. Die Rüstungsexportberichte, die die Bundesregierung immer für so ein Jahr veröffentlicht, dauert immer eine Weile, bis die dann kommen, die sagen ja nur, in welchem Wert man welche Art von Güter irgendwohin exportiert hat. Die sagen aber nicht, was genau im Einzelnen abgelehnt wurde, zum Beispiel. Und insofern kann es natürlich immer mal wieder sein, dass Dinge durchdringen aus dem Bundessicherheitsrat, dass es an die Medien gestreut wird. Aber der offizielle Weg dafür ist nicht vorgesehen.
Bezüglich des Gazastreifens ist die Situation natürlich ein großes politisches und moralisches Dilemma für uns. Aber ich glaube, mit dieser deutlichen Botschaft, die wir an die Nachbarstaaten, an Hamas, aber auch an Israel richten, werden wir in der Region gehört.
Und wie schätzt du das ein? Wie wird die Debatte um die Waffenlieferungen nach Israel hier in Deutschland weitergehen?
Also ich denke, es kommt jetzt sehr zentral darauf an, ob dieser furchtbare Konflikt, furchtbar für die Zivilbevölkerung in Gaza, ein Ende findet. Gelingt es da mehr als eine Waffenruhe oder eine Feuerpause zu vermitteln? Schafft man es vielleicht daraus, einen dauerhaften Waffenstillstand zu machen? Dann würde sicherlich in Deutschland die Debatte darüber, was Israel da tut, abebben. Wird da aber weiter gekämpft? Und wird es weiter so sein, dass die Zivilbevölkerung eben zwischen den Fronten steht und zum Beispiel die Hilfslieferungen nur sehr, sehr unzureichend oder war ja monatelang auch so der Fall, dass sie gar nicht reinkamen, die Menschen da erreichen, die Notleidenden, dann wird natürlich Israel weiter in der Kritik stehen. Dann wird die Debatte hier eben auch nicht aufhören und dann werden auch die Forderungen nach Konsequenzen für die Rüstungsexportpolitik nicht leiser werden. Und auch die Forderungen danach werden nicht leiser werden, mindestens mal einen Teil der Rüstungsgüter vielleicht nicht mehr zu exportieren, zum Beispiel Stichwort Ersatzteile für Panzer, die da eingesetzt werden. Das könnte natürlich weiterhin so sein, dass wir auch darüber dann wieder reden.
Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Tim.
Sehr gerne.
Tim Aßmann ist Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio und berichtet dort vor allem über die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Vor seiner Zeit im Hauptstadtstudio, da war er mehrere Jahre Korrespondent im ARD-Studio in Tel Aviv. Über alle Entwicklungen in Israel und Gaza könnt ihr euch natürlich jederzeit online auf tagesschau.de informieren. Uns gibt's morgen wieder, wie immer in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gern und lasst uns eine Sternebewertung da, wenn euch 11KM gefällt. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch, Produktion Christine Frey, Regina Stärke, Marie-Noelle Swieler und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp. Eigentlich ist der Cosmo-Podcast Iran im Herzen 2023 mit dem Ziel gestartet, über verschiedene Aspekte der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung in Iran zu informieren. Um zu zeigen, was in Iran passiert, betrifft uns auch in Deutschland. Seit dem 13. Juni, als Israel überraschend den Iran angegriffen hat, gibt es jetzt regelmäßig Updates darüber, was die Menschen in diesem Krieg bewegt. Sowohl in Iran als auch bei uns in Deutschland. Er richtet sich an alle, die sich neben der aktuellen Nachrichtenlage für Einordnung, Hintergründe und persönliche Geschichten interessieren. Hostin Shanli Anwar spricht mit Menschen des öffentlichen Lebens. Immer nah an den Menschen und vor allem nah an der deutsch-iranischen Community. Iran im Herzen findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und uns hört ihr morgen wieder.